Es ist schon ein wenig befremdend, am Pfingstsonntagmorgen zu einer Kurzandacht zusammenzukommen, jedenfalls für mich. Und dann noch in einem Thema, das uns hier auf der Gemeindefreizeit ja beschäftigen wird, fortzufahren, als sei kein Pfingsten. Aber ich habe zumindest mein Jackett aus der Ecke geholt. Ich hoffe, mein Herr freut sich darüber. Wir waren stehen geblieben bei dem Erfinder der Segnung. Das große Thema ist ja das Geheimnis der Segnung. Und haben festgestellt, dass ein Mann, der nur einmal in der Bibel erwähnt wird, auftaucht und Abraham segnet Melchisedek. Und dass dieser Mann so tut, als dürfte er segnen. Das war bis zu dem Zeitpunkt so noch nicht bekannt. Er machte das indirekt bekannt und ich weiß nicht, ob er es ausgelöst hat. Letztendlich ist er ja Jesus Christus. Als Schatten taucht er auf mit Brot und Wein und versucht, und er darf ja segnen, weil das ist ja Mensch gewordener Gott. Auf Christus gesehen. Vorher war immer nur Gott der Segnende, jetzt taucht ein Mensch auf und segnet. Und warum wohl? Weil er hier auf Christus hin prophetisch lebt. Dann entdecken wir, dass Gott der Segnung eben eine andere Variante dazu gibt, die wir gestern schon gestriffen haben. 1. Mose 17, 15, Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden, sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären. Als Gemeinde kennen wir die Biografie von Abraham und Sarah. Ich muss hier nicht viel drumherum erklären. Nur das möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass Gott einen einfachen Menschen wie Abraham mit hineinnimmt, das Geheimnis der Segnung, indem er ihm sagt, nicht mehr Sarai, ihr kennt die Übersetzung, die Fürstliche. So, es gibt Christen und es gibt Christliche. Es gibt da einen ganz großen Unterschied. Und jetzt Sarah, die Fürstin. Jetzt ist sie es. Es ist noch nicht sichtbar. In der damaligen Nomadenzeit brauchte man Kinder, Enkelkinder, um das eigene Fürstentum auszubreiten und stark zu werden. Aber zu dem Zeitpunkt war sie nur eine 90-jährige kinderlose Frau und hatte einen 100-jährigen Mann. Und dann solche Namensnennungen. Wir merken also, wenn ihr auch das große Thema, die Macht der Worte im Hintergrund mitdenkt, dass zur Segnung das gutes Reden dazugehört. Aber was mutet Gott einem dazu? Man soll in aussichtslose Umstände durch eine Namensänderung etwas inexistent sprechen. Und hier wird es fast mystisch. Aber das ist so. Mit Segnung spricht man, wenn sie inspiriert ist von Gott, spricht man in Umstände, die widrig sind. Und gemäß dem Inhalt, den man spricht, sagt man, so wird sich das Leben entwickeln, das wird sich verändern. Sarai ist nicht nur eine Fürstliche, sondern eine Fürstin. Vorher hat er ja auch aus Abraham gemacht und hat ihm deutlich gemacht, das ist jetzt dein Name und er musste seiner Frau auch seinen neuen Namen beibringen. Ob ihr das gelungen ist in dem Alter, nachdem sie jetzt 90 Jahre Schatzi gesagt hat, ne? Jetzt ihn anders anzusprechen, das weiß ich nicht. Die Bibel schweigt höflich drüber, aber ich glaube, dass beide schon gehorsam waren, nachdem sie ihren Lachanfall überwunden hatten. Es wird ja immer auf Sarah rumgeschlagen, dass sie gelacht hat. Ich habe mal diesen Bibelvers rausgeholt, damit ihr wisst, Abraham hat auch gelacht. Ja. Wir finden bei dieser Segnung eine neue Dimension, die nämlich nicht nur im Rahmen der eigenen Verwandtschaft, was ich noch besonders mit euch betrachten möchte, nicht nur im Rahmen der eigenen Verwandtschaft wirken soll, sondern hier heißt es 1. Mose 18,18, Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das ist eine Segnungsdimension, die, wie Friedhelm richtig bemerkte, im Paradies von Gott selbst schon einmal aufflackerte. Aber wir sehen, Gott ist ganz konstant, verfolgt seine Ziele und erneuert bei einzelnen Personen, die in diese Linie gehören, seine Absichten. Damals ja kaum vorstellbar. Muss man vorstellen, da ist so ein 100-Jähriger und ein 90-Jähriger und die kriegen dann so eine Vision. Ich versucht euch mal rein zu versetzen. Mit Gott unterwegs sein ist ja alles andere als langweilig. Man weiß ja nicht, was er noch aus der Schublade holt mit uns. Ne? Hier, 100-jährig. Und dann noch sich auf Neues einlassen. Ihr lieben Älteren, lasst uns flexibel sein. Thorsten Moll behauptet, sei flexibel, sagt die Bibel, aber ich habe den Vers nie gefunden. Ich meine, er deutete dies auf die Führung des Heiligen Geistes. Dass nun eine Person nicht nur im Rahmen seiner Verwandtschaft Segen sein soll, sondern sogar für Völker, das hat den Vorstellungen der damaligen Leute, gläubigen Leute, wirklich viel abverlangt, sich darauf einzulassen, das anzunehmen. Auf jeden Fall wissen wir, hinfort hieß er Abraham und sie Sarah und die haben das wirklich angenommen. Er vorher hoher Vater, was ja peinlich war viele Jahre, weil Vater wird man nur, wenn man ein Kind zeugt, sonst wird man alter Mann, aber mehr nicht. Und jetzt hast du immer diesen Namen, nicht? Hoher Vater und bist keiner. Das geht an die Substanz. Ich glaube, deswegen wird er auch so gerühmt in der Bibel, weil er Gott vertraute gegen alle Umstände. Und ihr lieben Leute, hier finden wir natürlich ein ganz anderes schönes Thema, was mit in die Segnung reingehört, nämlich das Thema des Glaubens. Wieder alle Umstände, das Vertrauen zu Gott aufrechterhalten. Ich meine, das ist eine andere Ebene des Lobpreises. Einfach vertrauensvoll leben. Wir neigen dazu, wenn man die Segnung Gottes so ganz bewusst mit sich rumträgt, festzustellen, wer von Gott gesegnet ist. Der ist gesegnet, der ist gesegnet. So. Und dann finden wir vielleicht Menschen in sehr schwierigen Umständen und das verleitet uns dazu zu sagen, ne, mit dem Segen Gottes hapert's wohl in dem Leben. Ich rate euch, seid vorsichtig, zumal Jesus gelehrt hat in der Bergpredigt, wir sollen nicht richten. Ihr wisst nicht, durch welches Glaubenstraining Leute hier gerade jahrelang gehen. Und ich glaube, solche, die leichtfertig über Menschen in schwierigen Lebenssituationen reden, die tun besser, still zu sein und mal an diese Ebene auch zu denken. Möglicherweise sind sie mehr wert, geistlich gesehen, als ich, der das Leben so leicht hat und so angenehm hat. Diese Leute gehen so schwere Wege und vertrauen dennoch ihrem Gott und preisen ihn inmitten ihres Leides. So auch Abraham und Sarah, bis sie letztendlich ein Kindchen bekamen. Und die Geschichte kennt ihr. Und der taucht jetzt hier auf, in 1. Mose 25,5, schon rangewachsen. Und Abraham war jetzt im hohen Alter, kurz vor seinem Tod. Und da vererbt er alles an Isaak. 1. Mose 25,5. Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Und dann heißt es ganz lapidar, und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt. Irgendwann möchte man auch nicht mehr leben, sonst wenn die Knochen da nicht mehr so mitmachen, die Augen nicht mehr klar sind und was weiß ich. eigentlich ein auf dieser Erde, die man kennengelernt hat, kaum noch etwas Neues sich vorstellen kann. Dieses Vermächtnis von Abraham auf Isaak ist ein menschlich gelebtes Symbol. Wir nennen das Erbe, Vererben, aber geistlich schwingt noch etwas mit. Wird der Segen, den Gott auf Abraham gelegt hat, nun mit ihm sterben oder geht es weiter? Es gibt hier ja eine ganz spannende Beobachtung, dass Leute, die hochgradig okkult in ihrem Leben aktiv waren, nicht sterben können, bis sie denn den Spirit, den sie sich eingefangen haben und dem sie sich hingegeben haben, an jemandem übertragen. Ich habe als Seelsorger grausame Geschichten gehört hier, grausame Geschichten. Weil der Dämon in so einem Menschen nicht tatenlos bleiben will. Er müsste dann zurückkehren und kriegt dann Schelte, dass er sich nicht fortgesetzt hat und den er behaust hat, nicht motivieren konnte, ihn zu übertragen auf den nächsten Menschen. Und wenn denn die eigenen Kinder alles abgelehnt haben, dann haben diese alten Männer, alten Frauen manchmal Enkelkinder rangeholt und gesagt und diese spirituelle Handlung vorgenommen. Etwas ganz, ganz Furchtbares und Grausames. Ich finde hier etwas sehr Souveränes. Abraham stirbt und kein Segen an Isaak von ihm. Gottes Geist ist kein knechtischer Geist, der sich mit Gewalt in den Generationen fortsetzen muss. Ich möchte damit euer Verständnis von Segnung auflockern. In unseren Kreisen gibt es ja schon eine inflationäre Tendenz im Sachen Segnen. Ne? Das mal so locker erwähnt, segne dich, segne dich, segne dich, segne dich. Und wir werden später mal beobachten, es gibt hier auch Worthülsen, die das Ganze inflationär machen. Denn Segen ohne Glauben, ohne Inspiration, hat nicht die Kraft, wie der Segen im Original von Gott kommend eigentlich haben sollte. Ich setze nur mal meinen Finger auf diese Begebenheit, ihr werdet sehen, Abraham schied. Und jetzt sehen wir einen wachenden Gott, der sich was vorgenommen hat. Wir werden am Morgen oder am Dienstag mal gucken, wie wir da durchkommen, auch mal reingehen in die Segnung mit Bedingungen. Es gibt Segnungen, die sind lauter Gnade und die betrachten wir gerade. Melchisedek kommt, Gnadenerweisung an Abraham, segnet ihn. Da gab es keine Verdienste im Vorfeld. Aufgrund der Segnung ist Abraham so überwältigt, dass er aus Dankbarkeit seinen Zehnten dort lässt. Das ist alles, was die Geschichte hergibt. Hier sehen wir Abraham sterben und was er hinterlässt, ist materielles Erbgut. Aber das Geistliche, hat er das vergessen? War er schon senil? War er demenz? Ich weiß es nicht. Die Bibel schweigt ganz höflich darüber, dass er nicht mehr leben wollte. Er war müde des Lebens. Und jetzt steht Gott auf, 1. Mose 25,11, und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen der Chairoi. Und Isaak säte in diesem Land, Vers 12, 1. Mose 26, und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich, wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Jetzt wisst ihr es. Ich finde das fast humorvoll trocken, wie die Bibel das so am Rande erwähnt, dass Gott da dem Isaak sich offenbart und ihm Segen zuspricht. Die Inhalte werden gar nicht groß verraten in diesem Fall. Aber hinterher das Ergebnis, das wird verraten. Er segnet ihn und versorgt sein Leben und beschützt ihn. In diesem Segen war kein Kinderreichtum. Wir wissen, dass er es nur zu zwei Kindern brachte, Jakob und Esau. Also nicht jeder Segen, den Gott auf ein Leben legt, heißt gleich Mucha Bambinos, viele Kinder, sondern durchaus auch mal ziemlich reich, sehr reich und gelingen in seiner Arbeit. Er sät, das heißt, er arbeitet, bestellt Felder, ist ein Landwirt und muss Ernte reinholen. All diese Sachen gehören mit dazu. Segen ist kein Schlaraffenland-Dasein, sondern ist immer ein Beteiligtwerden an dem, was Gott uns an Möglichkeiten gibt. Deswegen, wenn du von Gott Gaben hast, Segnung hast, und du lässt die liegen, das ist die berühmte Schweißtuch-Technik, die die Bibel anprangert. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sagte, schwöre mir heute, da schwörte ihm, verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. So, und jetzt machen wir einen Sprung rein. Isaak hat mittlerweile 2 Söhne und dort finden wir diese tragische Geschichte um den Segen des Erstgeburtsrechts. Sie ist tragisch, weil sie auch im Neuen Testament noch Erwähnung findet, als eine ganz große Warnung. Und ich stelle Folgendes fest, ich weiß nicht, ob Isaak den Segen Gottes begehrte. Die Bibel schweigt darüber. Sie beschreibt nur, dass es eine Situation in dem Leben von Isaak gab, wo er eine Begegnung mit Gott hat und Gott ihn segnete. Und so er in die Ahnenreihe hineingenommen wird, derer, die Segen erlebten. Unser Gott ist ja der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hier haben wir diese 3 Ebenen. Und die Bibel beschreibt erst die Segnungsweitergabe durch einen Menschen von Isaak auf Jakob. Und das auch noch in erschlichener Weise. Und das wollen wir noch mal kurz auf uns wirken lassen. Ich stelle in dieser Geschichte, die ja sehr link und gerissen dargestellt wird, betrügerisch dargestellt wird, ich kann dahinter ein Herz entdecken, das den Segen Gottes will. Und diese Frage möchte ich dir stellen. Wie viel Interesse hast du an Gottes Segen? Und beschäftigst du dich damit, wie Gottes Segen in deinem Leben Raum findet? Weißt du, ob Gottes Segen auf dein Leben gekommen ist? In welcher Form? Isaak, nur 2 Kinder, aber sehr reich. In welcher Form? Dieses Wissen, wie Gott einen gesegnet hat, bringt einen auch in Gelassenheit. Raus aus dem Stress des Vergleichens. Ich möchte auch so gesegnet sein wie sie oder wie er. Sondern wissen, in diesem Segen bewege ich mich. Das weiß ich. Eine innere Gewissheit ist in mir. Das entspannt, was Gemeinschaftsleben betrifft, was Gemeindeleben betrifft, wo man ja immer einander beobachtet. Und der Teufel wird es gern haben, auch beneidet wegen diesem oder jenem. Aber jeder von uns ist einmalig und ich glaube, dass Gott Segnung hat, die seinem Wesen entsprechen, aber die auch personifiziert sind und damit einmalig sind. Und hier finden wir nun einen Jakob, der begehrt etwas. Ihr kennt die Geschichte, dass er der Fersenhalter, so ist sein Name, er ist zu diesem Namen gekommen, weil er eben als Zwilling geboren ist, eben als Nummer 2, also haarscharf am Erstgeburtsrecht vorbei. Da kann man ja nichts machen. Diese Geschichte ist deswegen tragisch, weil unser Gott, der seinen Segen und die gesamte Macht, die er hatte im Himmel und auf Erde, ja auf seinen Sohn vererbte, als Christus nach seinem Willen hier auf dieser Erde für uns gelitten und gestorben ist. Und so haben wir diese Erstgeburtserbfolge auch im Bereich der Segnung. Gott fängt an mit Abraham, setzt fort mit Isaak und jetzt wird eine Tür geöffnet, das erste Mal, als wäre es ein Verweis auf den Heiligen Geist, zu Pfingsten sei mir dies erlaubt, dass Leute anfangen, es zu begehren. Deinen Geist, Herr, will ich haben. Weil der Heilige Geist ist nie zwanghaft auf Menschen gekommen, sondern aufgrund ihres Begehrens bittet, damit ihr ihn empfangt. Und die Geschichte, die uns hier also aufgeschrieben wird, wird im Neuen Testament auch so kommentiert, dass die Bibel uns warnt, ich muss mal eben die Stelle finden, ja, Hebräer 12, 16, dass doch niemand von uns Christen ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Umkehr oder zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Er ist also ein Spätzünder und ihn bestrafte das Leben, weil er leichtfertig etwas hergab. Und so ähnlich beschreibt uns die Bibel genau diese Geschichte. Jakob gab Esau Brot und ein Linsengericht. Der aß, trank, stand auf, ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht wegen einer Speise. Allein diese Passage könnte man sagen, Leute, essen, trinken, schlafen, deine Gabe in der Arbeit leben, das war's. So verachten wir, was Gott für uns bereitet hält. Arbeit ist nicht das Leben, sondern wir leben hier eine Gabe, aber wir sind zu höheren Berufen. Deswegen gilt es, das Geistliche im Leben wertvoll zu achten. Und das macht ihr ja auch, sonst wärt ihr ja nicht hier. Hört einmal, wir beschäftigen uns mit den Quellen der Segnung für unser eigenes Leben. Und wir nehmen mit aus dieser Morgenandacht eine große Warnung für die, die nur irdisch leben, nur im Lauf dieser Welt leben. Ja, nach dem Motto Arbeit, Häuschen, Familie, Beruf, alles schön, Auto, vielleicht noch ein schönes Hobby und darin lebe ich. Das ist zu wenig, das ist gottlos. Das heißt, so ehrst du Gott nicht. Gott möchte deine Aufmerksamkeit und du wirst sehen, wie wichtig diese Aufmerksamkeit ist, denn du hast Verantwortung, insbesondere wenn du verheiratet bist und Kinder hast, weil du könntest etwas aufschließen im Himmel, was deine Kinder beschenkt, mehr als du sie irdisch beschenken kannst, wenn du ihnen mal dein Erbe hinterlässt. Wir sehen hier in der Geschichte, dass eine Hungersnot entstand im Land nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams schon gewesen war, und dass Isaak dann wegging zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera, und auf diesem Weg erscheint ihm Gott und er sagt ihm, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleib in dem Land, das ich dir sage, halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Und hier nach dem erschlichenen Segen, den er in sein Leben holte, bekommt er die persönlichen Gottesbegegnungen. Und das ist Auslösung von vererbten Segen. Eure Gottesbegegnung, da erwähnt man immer, so mache ich das jedenfalls, wenn Leute sich bekehren, na, ist deine Eltern fromm? Nein. Oma? Nein. Opa, ja, Opa von Mama, der war fromm. Und der hat uns, dann findet man die Segensspuren oft wieder bei den Leuten, die dann einen geistlichen Zugang bekommen. Und so ist es auch Jakob gegangen, der seinen eigenen Vorteil suchte, aber Geistliches begehrte. Und in diesem Land, wo er sich dann aufhält, da entdecken wir, dass hier noch ein Dialog von 1. Mose 27, 37 zu betrachten wäre. Der antwortete Isaak und sagte dem Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knecht gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Das ist also diese Segnungsgeschichte, aus der wir ableiten können, dass Isaak sich den Segen täuschenderweise von Jakob abrufen ließ. Und jetzt entsteht eine neue Frage. Sag mal, ihr lieben Leute, gibt es nur einen Segen? Und in der Tat scheint Isaak so belehrt sein, dass er nur einen Segen weitergeben kann, und zwar an den Erstgeborenen. Dort legt er alles rein. So ist er ja auch von seinem Vater Abraham zumindest was das Irdische betrifft, gesegnet worden, denn Abraham hatte ja auch noch Ismael und hatte noch Nebenfrauen später gehabt, als seine Sarah gestorben war, und hätte noch überall hin verteilen können, aber er gab alles seinem Sohn Isaak. Und dieses Denken zieht sich ja rein bis in die Landwirtschaft von Norddeutschland, wo die Gehöfte der Landwirte an den ältesten Sohn übertragen worden ist, und der musste natürlich die anderen dann auszahlen, aber Stammhalter denken, das hat hier seinen Ursprung. Und wir stehen nun da und sagen, boah, da kommt jetzt einer zu spät und der kriegt keinen Segen. Jetzt hört mal, was diese Inhalte der Segnung betreffen. Isaak hat ja alles Gute gewünscht und hat ihn zum Chef gemacht über den zweiten Sohn, den er wähnte. Er dachte, er segnet Esau und wollte ihn durch seinen Segen zum Chef machen über Jakob. Und hatte nun den Jakob erwischt und hat ihn zum Chef gemacht und sagt, was soll ich dir jetzt noch tun, mein Sohn? Ich habe den Segen weggegeben. Eine bittere, da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Ein rauer Bursche, ein Jäger, kein Muttersöhnchen wie Jakob. Aber hier merkt man doch, er ist gläubig erzogen worden und er merkt, ich habe meinen Erstgeburtssegen ja verjubelt an einem ungünstigen Tag mit schlechter Tagesform. Und so bricht er zusammen, tut Buße, und das ist das, was Hebräerbrief beschreibt. Er kriegt nicht die Wende, wie furchtbar. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein. Jetzt fängt er an, ihn zu segnen. Man möchte fast sagen, prophetisch den Weg zu weisen, den er einmal leben wird. Mehr kann ich nicht geben. Das heißt zunächst einmal, also in der Wüste, da wo nichts wächst und fern vom Tau des Himmels oben, absolut trockenes Gebiet. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen. Ah nein, das ist dann schon der Segen Isaaks, ja. Dieser Mann erbt also einen ganz traurigen Segen. Ich habe ihn nicht aufgelistet, er ist ziemlich lang. Beschreibt Trauriges, Schweres. Und wir würden sagen, ja, das ist ja eine Prophetie und genau das kann Segnung sein. Segnung ist eine Glaubenshandlung gemäß der Inspiration, die man hat. Und wenn du mal öfters für deine Kinder betest, lieber Vater, dann bete mit Gott und du wirst merken, dass Gottes Geist dein Gebet über deine Kinder auch sprachlich, inhaltlich lenkt. Aber du kannst getrost sein, du musst nicht abrutschen wie ein Isaak, der kein Erstgeburtssegen mehr hatte für Esau und deswegen ihm eine leere Tüte übertrug. Sondern wir haben einen, der das Erstgeburtssegensrecht hat, Christus Jesus, und der wohnt in uns. Und deswegen können wir in Christus Segnung weitergeben. Da mache ich jetzt einen Riesenschritt in unsere neutestamentliche Denkweise. Denn die Frage, die ich gestellt habe, gibt es nur einen Segen? Ist in Christus tatsächlich vervollkommt? Gott hat alles, was er an Segnung hat, in Christus reinlegt. Alle Schätze der Weisheit liegen in Christus. Alle Schätze der Erkenntnis liegen in Christus. Sein ist Gold und Silber, Macht im Himmel und auf Erde, über Satan, über Tod und alles ist in Christus hineinvererbt worden und der kommt und wohnt in uns. Und wer sich geistlich ausrichtet, sein Erbe begehrt, er wird ein gesegneter Mensch sein auf dieser Erde, wo man das Leben Gottes, das Leben von Jesus Christus wiederentdeckt. In der Art, wie er denkt, in der Art, was er für Lebensziele hat, in der Art und Weise, wie er seine Mitmenschen behandelt, in der Art und Weise, wie er Werte vertritt auf dieser Erde. Man wird den Jesus Christus wiederentdecken. Gemeinde, denkt daran, wir sind der Leib Christi. Ich stelle eine geistliche Frage zum Schluss, bevor wir beten. Was ist dein Begehren nach den Segnungen Gottes? Vielleicht sitzt jemand hier und sagt, bin noch nie auf die Idee gekommen. Danke, Pastor, dass du mal was sagst. Dann fühl dich beschenkt und lass diesen Gedanken nicht verrosten, der verflüchtigt sich wieder. Heute, wenn du Einsicht hast, solltest du anfangen, solche Sachen anzufangen, zu begehren. Und ich rate euch, mit mir zusammen jetzt vor unseren Herrn zu treten im Gebet. Und ein jeder möge, nach dem, was er heute Morgen mitgenommen hat, mit seinem Herrn Kontakt aufnehmen, mit ihm reden und sagen, Herr, ich habe deine geistlichen Güter nicht begehrt wie Jakob. Vergib mir bitte. Das war falsch. Ich dachte, ich nehme mein Leben in meine Hand und mache mein Ding. Und jetzt höre ich, dass du es bist, der letztendlich ein Gelingen gibt, was ich selber nie hinkriegen werde in der Weise. Und dann kannst du deinem Herrn dein Herz ausschütten und kannst anfangen, Segen zu begehren. Wollen wir aufstehen und dieses Gebet suchen? Ein anderer ist hier und sagt, oh ja, ich habe schon so viel Segnung Gottes. Ich habe auch für dich noch etwas Prophetisches. Das kommt mir jetzt. Ja, du hast viele Segnungen Gottes. Du kannst dich auch erinnern, als die Kraft des Heiligen Geistes auf dein Leben kam. Nur, das ist lange her. Und es ist ruhig geworden in deinem Leben, was die Kraft des Heiligen Geistes betrifft. Sieh mal, so offenbart sich dein mangelndes Interesse an diesem Dauersegen, dass wir täglich, wo die Gnade neu ist, um seinen Geist bitten dürfen, dass sein guter Geist in uns reichlich vorhanden ist. So ein jeder, kehre innerlich um und begehre seine Segnung, gerade jetzt, wo wir vor dem Herrn sind. Herr, höre, was die Leute beten. Herr, entfache heilige Ehrfurcht in uns. Danke, dass du in uns wohnst. Danke für unverdiente Segnung, die uns dein Gelingen schenkt. Herr, und an diesem Tag, wo wir zurückdenken an das Pfingstereignis, das du in deiner großen Gnade auf deine kleine Gemeinde gebracht hast damals, wollen auch wir unsere Zeit vor dir beschließen mit diesem schönen Lied, Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich, komm, du Kraft aus der Höhe, da kannst du dein Begehren nach diesem Segen reinlegen. Herr Jesus, wir glauben, dass du in unserer Mitte bist. Und so wie du das Land überrascht mit geschenkten Regen von oben, so erfrischst du auch uns mit deinem guten Geist. Und Herr, wenn irgendjemand unsicher ist im Glauben zu dir, so mach ihn sicher. Schenk ihm das Wollen, dich zu begehren, mit dir zusammenzuleben. Hilf, dass man Christ wird und wer innerlich spürt, abgewichen, Desinteresse, da schaffst du neues Interesse. Da vertrauen wir dir fest. Herr, wir empfangen deinen Geist und auch deine Liebe und die hilft uns auch im Miteinander. Amen. Amen. Nehmt doch noch mal kurz Platz. Ich würde noch gern dieses loswerden. Es heißt ja zu Pfingsten und nach pfingstlichen frischen Gemeindegeschehen, sie aber hielten an, am Wort, am Gebet, in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen. Brotbrechen um Jesus herum haben wir gestartet. Wir haben kurze Wortbeiträge. Der Schwerpunkt dieses Wochenendes ist auch pfingstlicher Natur, Gemeinschaft. Sie hielten an der Gemeinschaft. Und wenn Gottes Geist da ist, ist es auch leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen, leicht miteinander hier auszutauschen. Es ist Heiliger Geist, der eine Gemeinschaft sehr wertvoll macht. Da wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir diese Gottesgeschenke nicht nur in Gottesdienstform hineinpressen, in unsere Erwartung, sondern darüber hinaus in der Begegnung Heiligen Geist erleben.